لا، بس انا بتوخلك ان بلعين زوز يولي او غيته ان سامي بتوخلك ان سوت كولكتيف بس ان هيل خروت اوت فابريكس غباو دات gekraakt is in de Kofri-straße. En maar zijn die mensen die wonen, heel het oude fabrieksgebouw hebben opgeknapt. En er zijn ook allerlei werkplaatsjes, eigen taxibedrijf, garage en houtwerkplaats. En dat is heel leuk en heel goed om met een paar van die mensen te praten die hier bezig zijn. We doen dus een soort interview over waar ze mee bezig zijn, wat ze willen en wat voor idealen ze hebben.
Hier viele kleine Betriebe und Werkstätten in das Gebäude. Und mit welcher Absicht ist das so alles hier beisammen gebracht?
Ja, die Absicht ist, den Traum zu verwirklichen, Leben und Arbeiten zusammenzukriegen. Also nicht irgendwo eben in Fremde zu arbeiten, sondern in einem großen Kollektiv. Also es sind zwar einzelne Betriebe, aber wir haben Plenum zusammen und wir leben zusammen. Wir haben eine Food Co-op zusammen. Und Interesse ist eben, hier im Stadtteil Arbeit zu machen. Also nicht hier eine Insel zu schaffen, wo wir 50 Leute ein schönes Leben haben, sondern eben so auf die ganze Sanierungspolitik und auch hier, was hier im Kiez, also das heißt, in dem Stadtteil passiert, so einzuwirken. Mhm. Also das heißt auch kulturelle Veranstaltungen zu machen, vielleicht also Konzerte oder gute Filme zu zeigen. Also Altenarbeit möchten einige Leute machen.
Du machst Filme. Ich habe gesehen, dass es ein Filmkollektiv Lindwurm gab oder so etwas.
Damit habe ich, also ich mache keine Filme, ich habe da nichts mit zu tun. Aber es gibt eine Frau hier, die so Videofilme macht. Also da läuft im Moment noch nicht so viel. Ne? Das sind eher so Gruppen von außerhalb, die dann hierher kommen und das abfilmen, also vom Videokollektiv oder. Also hier direkt im Kerngehäuse wohnt kein Filmkollektiv, die sich da jetzt speziell drum kümmern. Ich bin Sozialarbeiterin eigentlich. Und also es ist bei vielen Leuten, die hier wohnen, nicht so ganz klar, wie sie eigentlich ihre Arbeit hier einbringen können. Also um davon auch zu leben, das ist halt schwierig, ne? Also es gehen schon noch viele Leute auch außerhalb arbeiten. Also die Leute von der Holzwerkstatt und von der Taxiwerkstatt und von, also über uns wohnt so eine Theatergruppe, die können davon leben. Also gerade bei unserer Gruppe sind es klar, da studieren noch manche und sie noch in der Ausbildung wollen, das auch noch fertig machen.
Ihr seid hier alle in Gruppen organisiert? Oder?
Ja, das sind ungefähr so 10 bis 12 verschiedene Gruppen, die sich hier zusammengefunden haben. Und die auch ganz unterschiedliche Sachen machen. Manche kümmern sich mehr so um Kultur, unter uns ist so eine Freizeitgruppe, die gerade so eine Holzwerkstatt aufbaut. Ne? Die werden erst so in einem Jahr davon leben können, die müssen auch noch viel lernen. Ne? Und andere Gruppen wohnen hier, die, also schon seit ein, zwei Jahren, und die kommen auch gut rum mit dem Geld.
Also der Zweck der Gruppen ist auch im eigenen Lebensunterhalt
bescheiden zu können.
Ja.
Ja, das ist natürlich also die Hoffnung, die da dran geknüpft ist. Ne? Das ist nicht so richtig klar. Aber auch eigentlich schon, also bei Neuköllnern auch. Und, ja.
Aber man wohnt hier zusammen mit dem Zweck, auch zusammen arbeiten zu können. Und davon leben zu können.
Ja, das, also was ich schon gesagt habe, ne, es ist nicht so richtig klar, wie man das umsetzen kann dann. Ne? Also das heißt ja, dass man irgendwie also Veranstaltungen machen muss. Also zum Beispiel hier wohnen Leute aus einer Gesundheitsgruppe, da ist eine noch in der Ausbildung, die wird Ärztin und eine ist schon eine Atemtherapeutin, die bietet dann solche Kurse an oder so Bewegungskurse oder Workshops und und da ist schon das Ziel, längerfristig davon leben zu können. Im Moment ist es nur, also nur ein Teil von dem, also von dem Leben.
Das geht ja schnell so was Kommerzielles. Also das ist auch noch ein Problem, was wir hier also insgesamt ziemlich, was ziemlich unklar ist. Weil, also es kriegt dann so einen komischen Beigeschmack, also für mich jedenfalls. Ne? Also wenn ich das höre, wie sie das sagt, dann denke ich, nee, das ist eigentlich nicht Steinhäuser, also wieso will ich es nicht haben, ne? Also da fallen wir auch so dran, ne? Also, denke ich, das ist irgendwie so ein Prozess, von dem man sich ja auch zusammengefunden hat, das ist so von so vielen Zufällen abhängig. Und viele Gruppen machen was zusammen, das Ratibor-Theater oben zum Beispiel und das Taxi, die Taxigenossenschaft, aber wir zum Beispiel nicht, das entwickelt sich gerade so, also hat sich schon einiges entwickelt, aber da kann man auch nicht genau sagen, in welche Richtung das jetzt geht und ich finde, dass es eigentlich nicht kommerziell sein soll.
Nee, aber das Ziel von der GABA zum Beispiel oder von der Mechthild ist, dass sie hier arbeitet, dass sie nicht mehr zur Uni geht und irgendwelche komischen Anatomiekurse macht, sondern hier mit dem Gesundheitsraum vielleicht so 800 bis 1000 Mark verdient, dass sie davon leben kann. Ne? Und
die rechtliche Welt. Das sind alle Leute, die Geld verdienen wollen.
Nee, nee, das nur weil er gesagt hat, wie das mit dem Geld steht auch. Ne?
Also das Gesundheitsraum, ist das auch für die Leute in Viertel? Ich habe gesehen, dass hier sehr viele Türken leben und wenn ich die Poster sehe mit Tai-Chi und Yoga und so weiter, dann denke ich ja, das ist sehr elitär, das ist nur für die Studenten. Aber wie ist das? Hat man auch gute Kontakte mit den Leuten hier?
Das ist schon ein Ziel, ne? dass hier nicht nur so ein elitäres Zentrum für Studenten oder für sonst, weiß ich was für Fields entsteht, sondern dass man eben auch, also so eine Kindertagesstätte entstehen für die Kinder, die hier sind. Ne? Und eine Frau von den Gesundheitsgruppen, die möchte sehr gerne Alten arbeiten, aber es leben ja auch viele alte Menschen. Ne? Und dann gibt es eine Sprachenschule hier, die so Kurse anbieten, also wo man für Türken, wie sie Deutsch lernen können und also auch über die Sprache raus überhaupt die mehr hier zu integrieren. Ne?
Wie lange ist das Gebäude hier schon?
Seit 1. November 80.
Ich dachte, das war schon viel länger. Das gab mir die Eindrücke.
Hier im Vorderhaus sind Häuser schon 1,5 Jahre besetzt. Aber diese ist ziemlich neu.
Aber wie geht das? Man kann hier sitzen bleiben oder haben Sie keine Schwierigkeiten?
Also da reden wir viel drüber, ne? Das ist also am 10. Mai jetzt sind Wahlen und was das bedeutet und wie das nachher aussieht, das ist ganz unklar. Ne? Also der Senat macht eine sehr schizophrene Politik. Ne? Also auf der einen Seite stellt er sich so dar, als wäre er immer noch zu Verhandlungen bereit. Ne? Und auf der anderen Seite, also vor 3 Wochen war hier mal wieder der totale Bürgerkrieg, da haben sie 4 Häuser durchsucht und also so ein paar Straßen abgesperrt und mit Panzerspähwegen und Wasserwerfen und haben den totalen Zoff abgezogen. Und also da gibt es ganz verschiedene Einschätzungen darüber, ob sich das jetzt unheimlich radikalisiert und immer mehr Häuser geräumt werden oder ob der Senat sich das gar nicht leisten kann, jetzt hier so gewalttätig aufzufahren. Das sind wir uns selber nicht so ganz klar drüber.
Was ist dann mit den 20 Millionen Mark, die der Vogel zugesagt hat?
Das war eine einzige Finte. Ne? Die 20 Millionen Mark sind in die Kassen der senatseigenen Baufirmen geflossen. Da hat also kein Besetzer auch nur ein Pfennig von gesehen. Ne?
Das ist auch offiziell nicht für die Besetzer gewesen. Es wurde nur in der Presse immer in einem Atemzug genannt. Die tun ja was für die Besetzer. Zum Beispiel geben sie 20 Millionen. Ja, aber die 20 Millionen waren von vornherein gar nicht für Besetzer, also es geht gar nicht. Waren so für Projekte, also in der, wie das Geld ausgeschrieben wurde, da konnten sich Leute dafür bewerben und das konnten nicht Besetzer sein, also aus bürokratischen Gründen schon.
Ist es auch so, dass hier in der Stadt Häuser von der Gemeinde erworben werden, angekauft werden? Oder ist das so, dass man nur legalisiert wird und dann kann man wohnen? Und wie geht das?
Wie von der Gemeinde angekauft. Also es gibt viele Häuser, die dem Senat gehören.
Mhm.
Und da wird aber genauso mit spekuliert. Also auch das sind auch Häuser, die sehr lange leer stehen, weil sie dann abgerissen werden sollen.
Ja, was in Amsterdam geschieht, ist, dass Gesetz der Penne auf Gebilde, ja, kauft man an und man glaubt damit, die Krake darunter zu.
Damit die ruhig sind.
Ja, mhm. Und man kauft die an und dann.
Ja, die Stadt Amsterdam kauft die an.
Mhm.
Nee, das ist ja nicht.
Also im Gegenteil, die es gibt so 4 oder 5 Senatswohnungsbaufirmen, nee, wie heißt das? Wohnungsbaugesellschaften, die, also so eine Gesellschaft, die eigentlich der Senat, die den Senat vertritt sozusagen. Also die Häuser gehören dem Senat und die werden durch so eine Gesellschaft vermietet und verwaltet. Und das sind die allerschlimmsten. Also die sind noch schlimmer als die privaten Unternehmer.
In welcher Art ist das schlimm? In welcher Art ist das schlimm?
Schlimm, also mit diesen, also Entmietung, was die mit der Entmietung machen, es gibt viele Möglichkeiten, Mieter zu vertreiben. Zum Beispiel, ne? Und also so in den Tricks, so Mieter rauszuschmeißen und also total profitorientiert, verstehst du? Mhm. Also zu handeln, da sind die schlimmer, mindestens genauso schlimm wie die privaten. Also geht es auch nur um Geld. Und
wie bist du hier mit der Gruppe zusammengekommen?
Ich habe mit 3 Leuten, die hier jetzt eingezogen sind, schon zusammen gewohnt vorher. Und das ging eigentlich über eine Frau, die schon vorher in diesem Gesundheitszentrum auf dem Ufergelände, ich weiß nicht, ob er davon gehört hat, schon mitgearbeitet hat. Das ist da vor einem Jahr oder 2 Jahren hat eine große Gruppe, also sind auch 40, 50 Leute, die da wohnen, so alte Filmstudios besetzt von dieser Uferfilmgesellschaft und die sind auch noch drin. Sein Tempelhof, könnt ihr euch auch noch angucken. Und da war schon so eine Gesundheitsselbsthilfegruppe, also für Frauen selbst, Untersuchung, für Massage, für gesunde Ernährung, so eine Bewegungsgruppe, wo jeder hingehen konnte. Und da hat die Gabe schon mitgearbeitet. Und die hat dann hiervon gehört, ne? Also wir haben nicht weit von hier gewohnt, so 1 Kilometer oder so, ne? Und haben uns das lange hin und her überlegt, weil es halt ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt und schon auch Geld und so, das zu renovieren. Und dann haben wir uns aber dann doch entschlossen, hier einzuziehen.
Und hattet ihr auch schon den Plan, aus einer Gruppe zu leben und zu arbeiten? Oder wolltet ihr nur hier einziehen und dann zieht man wieder weiter?
Na, beides ist es so. Also uns haben erstmal so die Räume fasziniert, ne? So viel Platz zu haben und auch mit mehr Leuten zusammen wohnen zu können. Und die Leute, die so dazugekommen sind, die haben wir, also mit denen haben wir uns schon auch überlegt, was wir so gemeinsam machen können, was so über Freizeit und zusammen essen und halt in einer Wohnung schlafen rausgeht. Ne? Aber gerade in unserer Gruppe, das entwickelt sich gerade erst noch so, was wir eigentlich zusammen machen können.
Also der Rest der Gruppe ist rein zufällig hier gekommen.
Ja, nicht rein zufällig, das sind auch schon Leute, die wir kannten und,
mhm.
und die wir gut fanden und wo wir wissen, die sind so ähnlich drauf wie wir.
Mhm. Du hast mir somit gesagt, dass ja, es gibt sehr viele andere Probleme und nun mit die Hausbesetzungen und so weiter und die Demos und Krawallen, das kommt für all das andere und sie haben persönliche Schwierigkeiten damit oder so etwas.
Ich persönlich schwierig, ja. Ja, das Problem halt im Moment, also in Berlin ist, dass sich unheimlich viel um Hausbesetzung dreht. Die ganze Presse schreibt darüber, positiv oder negativ. Im Senat wird hauptsächlich darüber diskutiert und in unserer Szene auch. Und man kommt schnell in so einen Teufelskreis von Reaktionszwang. Es passiert irgendwas oder eine Demonstration oder eine Räumung und man macht darüber wieder eine Aktion und bleibt so immer im Thema Hausbesetzung.
Ja.
Und eigentlich haben wir zum Beispiel dieses Haus besetzt, natürlich um auf die Sanierungspolitik einzuwirken, ja, aber auch um zu vielen anderen Sachen Stellung zu nehmen, die uns ja auch auf den Nägeln brennen. Und da ist bis jetzt ziemlich wenig Platz dafür gewesen. Ne? Also sei es die Ausländerproblematik oder die Frauenproblematik oder Kinder in der Stadt, dass es da ganz wenig Möglichkeiten gibt, für die zu spielen. Aber also auch so weltpolitische Zusammenhänge, ja, das fällt im Moment ziemlich unter den Tisch, da irgendwie Stellung dazu zu nehmen, weil sich das Thema Hausbesetzung einfach so anbietet im Moment und sich auch so aufbietet. Ne?
Ja. Wenn die Wahlen in der Region von Mainz haben sie noch einige Hoffnung, dass wir wissen können, was geschehen kann. Wenn zum Beispiel die alternative Liste mehr Stimmen bekommt, kann man dann hier sitzen bleiben, oder?
Also das ist sehr schwierig einzuschätzen. Also das ändert sich auch alle Woche oder so, dass es halt ja die CDU kommt dran und dann greifen die halt durch, oder eine Minderheitskoalition, SPD, FDP, die dann aber sehr, also auch sehr wackelig da im Spiel sitzt, weil sie viel zu wenig sind. Also was nach dem 10. Mai passiert ist, also ich kann da wirklich nichts zu sagen. Ne? Das ist nur, also die meisten schätzen es so an, dass selbst auch eine CDU hier nicht total Bambule machen kann und alle Häuser räumen, weil doch mittlerweile eine ziemliche Öffentlichkeit da ist.
Ja.
Und viele Häuser und viele Berliner eigentlich auch nicht, also den besetzten Häusern ganz wohl wollen gegenüberstehen.
Ja.
Nur, es ist auch eine Frage, wie viel Zoff jetzt noch läuft. Ne? Also so diese, also wahrscheinlich meist in besetzte Häuser, das wird jetzt immer mehr in einen Topf geschmissen. Also die Leute differenzieren da nicht mehr. Und gerade zu Anfang haben so die normalen Bürger von Berlin schon noch differenziert gesagt. Also der Häuser besetzen, das finden wir gut, weil da wird wirklich so, dass man da Schindluder mitgetrieben, ne? Aber Steine schmeißen, das ist doch das richtige Mittel, ne? Also hier in Berlin haben wir, also so fast wie so ein Pressemonopol, ne? Diese Springerpresse und so. Die setzt halt alles daran, die Leute zu betäuben und die halt so in die Terroristen-Ecke zu schieben, ne? Und rausgesetzte Terroristen, so, das ist alles das gleiche Pack. Und ich denke schon, dass auch von Gesetzen mit so wieder ein paar positive Aktionen laufen müssen, um wieder so eine Öffentlichkeit zu kriegen oder ein bisschen mehr zu verstärken. Ne?
Ja, es ist nicht Amsterdam so, dass wir, wenn man uns nicht alles teilen muss, dann gibt es den Fahrrad, und dann kommt die Presse und die gute Dinge sieht man nicht.
Mhm.
Oder ja, wenn man die lassen müssen. Das ist das Gleiche.
Dadurch, dass Steine geflogen sind, kurz vor Weihnachten im Dezember, sind die Leute aufmerksam geworden. Also es ist wirklich nicht so gewesen, dass man sagen kann, also mit Steinen schmeißen erreicht man nichts. Da kommt man nur die Bevölkerung wirklich. Im Gegenteil, also dann sind die Leute wirklich sehr aufmerksam geworden.
Ja.
Was ist denn das überhaupt für ein Problem? Also da fing das überhaupt erst richtig an, nachdem man mit den Schaden geboten worden sind.
Ja.
Also,
einmal haben die Polizei gejagt, die Steine. Und danach ist das
ist Wohnen nur ein Problem geworden. Ja. Schon, aber danach aber was man jetzt auch sieht, ist, dass Krater und Steinwerk, das ist eins.
Mhm.
Man sieht jedenfalls im Press, jeden Mann nicht mehr die guten Sachen. Und das ist immer noch lohnenswert. So, aber jetzt wird nur noch über das Thema gewartet. Was ich auch noch fragen wollte, wie so gut, kann das nur in einem instand gesetztes Haus oder gibt es da auch noch andere vegane Möglichkeiten? So in einer Gruppe leben, ist das viel?
Nee, das ist natürlich, gibt es da auch legale Möglichkeiten, aber das ist zum Beispiel unglaublich schwer, große Wohnungen zu kriegen. Also wenn man überhaupt mit 4, 5, 6 Leute leben kann. Ne? Wir machen das ziemlich wenig und haben hier im Keller, also im Proberaum ausgebaut. Ne? Legal Proberaum zu kriegen, ist auch fast eine Unmöglichkeit. Oder man sagt eben, das ist 600-800 Mark im Monat. Ne? Und also die normalen Wohnungen, also die großen Wohnungen, abgesehen davon, dass wir da gar nicht dran kommen würden, sind auch für uns unbezahlbar. Ne? Wir sind dann halt für Ärzte und Rechtsanwälte und das ist so eine Maklerwohnung. Also als junge Leute, auch wenn man nicht so eine gewisse Dienstbescheinigung hat, über 3000 Mark und so, da braucht man sich gar nicht auf die Rechnung zu machen.
Minimum, genau.
Das ist, glaube ich, für eine Person ungefähr 350 Mark pro Monat plus Miete, plus Kleidergeld, Kohlengeld und so.
Aber
wer davon leben kann, der erzählt es nicht mehr. Also man kann hier, wenn man sehr, sehr, sehr bescheiden lebt, mit 600 Mark auskommen. Ne? Aber also dann ist eben mehr als 100 Mark Miete nicht drin. Und 16 Mark sind schon das Minimum.
Sein aus Lenkris und wir leiten auf ein paar Menschen an. Ich wollte mit ein paar kurze Indrücke. Was ist jouw Indruk over Oost-Berlijn? Even heel kort.
Ja, vrij waanzinnig eigenlijk. Het was wel eigenlijk heel erg indrukwekkend vanaf het moment dat we kwamen. Dat eerst werd dus jij heel erg gefouilleerd. Toen kwamen de Duitsers. Die waanzinnige parade van rode vlaggen. Echt eindeloos. Dat hebben we nooit bij mijn leven gezien. En ook ontzettend veel militairen en soldaten op straat en politie. Maar de mensen die we gezien hebben, die vond ik echt geweldig. Alleen, ik had wel het idee, ook wel best wel erg geïsoleerd eigenlijk in die politiestaat.
Nee.
Ja. En het nodig is dan dat je denkt van, het zijn ontzettend goede mensen, maar het enige wat ze nog kunnen doen is weggaan. Dus hier naartoe komen.
Naar West-Berlijn.
Maar ja.
Ik weet niet, over het algemeen vond ik het echt een soort van 1984 in werkelijkheid. Ja. Ook die waanzinnige betonnen gebouw op Berlin-Alexanderplatz. Toen we er even de meter uitkwamen. Ja, ik dacht leuk, Berlin-Alexanderplatz, ik had er zo enig idee van. Maar er is echt één betonmassa nog. Nou, nog ergens al Katerijnen en zo. En dan mooi geladeerd met rode vlaggen en soldaten overal. Ja, gewoon waanzinnig. Ja, nou, ik dacht altijd dat, dat de Amerikaanse propagandamachine behoorlijk aan de gang was geweest en allerlei negatieve verhalen over vrijheid tijdens het Oosten had afgeschilderd. Maar het is echt zo, je kan daar geen stap voor zetten of het wordt gadegeslagen door petten en wie weet hoeveel geheimpolitie zijn. En nou, dus heb daar helemaal geen sprake van een of andere tegenbeweging of wat dan ook. Er wordt in de kiem gesmoord, feminisme komt daar niet voor, homofielen zijn ziek. Kraken dat. Ja, komt voor, maar heel stiekem dan. Dat gebeurt dan in zoverre dat als iemand een huis uitgaat, een woning, dat vrienden daarvan, van die persoon, dan op zijn woning komen, de huur over blijven maken en daar dan gewoon blijven zitten. Dat kan dan een vorm van kraken dan. De mensen daar zijn, komen op mensen ontzettend onverschillig over, helemaal mat geslagen door de totalitaire regime daar. Dat ik me echt nog van stond te kijken dat we met mensen hebben gesproken, die op bezoek zijn geweest, die daar min of meer buiten de boot vielen. En dolgraag weg wilden, dolgraag naar het westen wilden. En daartoe alle pogingen in het werk hebben gesteld. Het lullige daarvan is dat het is onzeker, de maatstaven die de Oost-Berlijnse politie erop nahoudt, die zijn zo willekeurig. De ene keer als je een aanvraag indient om naar het buitenland te mogen, naar het westen, dan wordt het gehonoreerd na een tijdje. De andere keer verdwijnen je meteen voor een half jaar in de bak. Dus ja, je kan er echt niets maken van niets.
Wat mij het meest opgevallen is het gouden of zo. Nog veel meer in massa is dan West-Berlijn. De West-Berlijn is nog wel niet zo mooi. En kleine winkeltjes en gewoon groenteboeren en zoiets. Die ga je iets meer waarderen. Omdat in Oost-Berlijn merk je gewoon dat ja. Niet. Mensen doen ook niet zoveel moeite om het gewoon mooi te laten lijken. En verder over de gebouwen, het uiterlijke. Het is gewoon heel erg potserig. Dat hier gewoon een hoop gebouwen staan zoals de stoper aan moet worden. En het is echt een. Ze hebben het bombardement ook voltooid hier, en, of in Oost-Berlijn dan. En we hebben er niet veel moois van gemaakt. En ja, verder. Ja, zijn er gewoon nog veel meer stille of zoiets. Gewoon, dat hebben ze ons verteld dat een van de vier mensen van de beroepsbevolking in Oost-Duitsland werkt. Of bij de politie, of bij de Sicherheitsdienst of zoiets, of bij het leger. Nou ja. En dat zijn er niet allemaal mensen die allemaal helemaal beroepsgeheim agent zijn, maar die gewoon betaald worden of privileges krijgen om andere mensen te verraden of te kletsen over andere mensen enzovoorts. Ja, en het is gewoon heel erg eenheidsworst en het is ook heel erg cliché, al die leuzen daar. Je mag niet zeggen dat je er niet in gelooft en ja, je moet er gewoon in geloven. De mensen die van de partij zijn, dus die dan daardoor allerlei voorrechten hebben, die horen het zoveel. En dit is gewoon voor hun een soort godsdienst, dus die moeten er wel in gaan geloven. En andere mensen die vragen zich niet eens af of ze erin geloven, dingen, want het mag helemaal niet. En als je het toch doet, dan kan je het er niet over praten, dus je kunt er beter niet over denken.
Nou, mijn eerste idee over Oost-Berlijn waren dat, het viel me eigenlijk hartstikke mee. Het beeld dat ik er blijkbaar bij had, de gedachte van tevoren, en dat die gauwheid waar Theo net over had, dat vond ik eigenlijk wel meeval, ook in vergelijking met West-Berlijn. En als je nou ook die vergelijking in die zin van de reclame hier in West-Berlijn, dat overdrevene, nou dat vind je dan niet terug in Oost-Berlijn. En in die zin vond ik het daar veel eerlijker. En ook alle vlaggen en zo, ik vond het best wel kleurrijk eigenlijk toen we daar uit de metro stapten. Maar ja, ik weet niet wat je ermee bedoelt. Maar goed, die indruk maakte het op me van die grauwheid die ik er van tevoren bij dacht. Nou, dat vond ik eigenlijk helemaal niet zo. Het viel me wat dat betreft hartstikke mee. En ik vond het eigenlijk veel echter dan West-Berlijn. Als je de huizen bouwt en zo, dat komt heel erg overeen. En als je dan hier al die reclame ziet, ja, dan zie je eigenlijk, of tenminste dan voel ik het zo, dat echt opgelegd is, dat enorme kietje.
Ik doe het ook meer, niet de reclame of iets, maar gewoon dat we hier, dat je hier gewoon soms leuke winkels hebt of koffieshops of zo, dat het voorkomt. En dat in Duitsland of in Oost-Duitsland, dan zijn het gewoon allemaal dezelfde, ook allemaal met dezelfde producten en zoiets. Terwijl je hier de verschillen hebt die juist aantrekkelijker maken, dat het gewoon per keer net even anders is of zo. Ik bedoel, maar het is eigenlijk ook wel zo inderdaad dat in Oost-Duitsland je meer eigenlijk meer groen hebt. Dat is een van de dingen die ik toch wel. Ja, die toch wel anders zijn dan hier dan in West-Berlijn. Maar de reclame of iets, die bedoel ik niet. Het is niet iets van de dingen die het hier kleurrijk maken. Dat is gewoon even dingen van de façade of zoiets. Dat niet.
Nou, over de stad heb ik eigenlijk niet meer zoveel te zeggen. Wat me opviel was toen bij de mensen kwamen, Peter en zo, de enorme gastvrijheid van hun. En dat maakt eigenlijk dat je niet meteen daar ontzettend thuis voelt. En dat dan die stad eigenlijk in niet verdwijnt. Je kunt er binnen stappen. En ook al heb je die mensen nog nooit gezien, er is meteen zo'n ontzettende band, zo'n warmte. Dat grauwe wat er dan nog is, al die uniformen die er dan toch ook nog rondlopen. Want inderdaad, je ziet nergens zo veel uniformen als daar. Nou, dat verdwijnt dan toch in het niet. En het maakt, dat is wel, vond ik ook heel raar, al die verhalen over. Nou, die folteringen die Peter heeft ondergaan, op een of andere manier maakt hij ze dan zo onwerkelijk, ook de manier waarop hij er dan over praat. Het een hele vreemde gewaarwording. Dat is heel onbegrijpelijk.
Ja, wat jij vertelt over die gastvrijheid, dat vond ik wel waar. Maar daarvoor had ik al zo'n bloemige ervaringen opgedaan en dat werd alleen nog maar bevestigd toen we uit de metro stapten, dat je dan gelijk geconfronteerd wordt met ontzettend veel mensen die in uniform lopen en dat inderdaad, ik weet niet, ik heb me heel de tijd heel erg onvrij gevoeld en heel erg opgesloten gevoeld en ook door die gastvrijheid van die mensen en die hartelijkheid of zo kwam ik er helemaal niet overheen. Ik heb me eigenlijk heel de dag ontzettend lullig gevoeld en ik begin nu pas een beetje op verhaal te komen ofzo. Dat kwam ook door die fouillering en door verdomme om cassette recorders en fotoapparaten en toestanden en zo. Maar nou ja, vooral de willekeur waarmee er wordt uitgepikt, of misschien niet de willekeur, heb ik mijn gezicht niet mee ofzo. Maar en de afgebeten toon waarop alles gaat en dat je echt, je voelt je zo ongelukkig en machteloos en dat gevoel van machteloosheid dat ik heel de dag ontzettend had, dat ik echt toen ik weer in West-Berlijn was zo echt iets had van zo gelukkig en ik hoef hier voorlopig nooit meer naartoe ofzo. Want ik voel me echt ontzettend opgesloten en wat ook bevestigd werd door die verhalen van de jongen ook nog allemaal eens over inderdaad dat aan de overkant van de straat, wat een heel brede straat was en zeker als je het vergelijkt met de Amsterdamse straten, dat daar aan de overkant mensen hadden gezeten die met een richtmicrofoon al hun gesprekken af konden luisteren en over zijn ervaringen in de gevangenis en zo. En dan denk ik van ja, waar zeik ik over en ik voel me nou al heel erg beklemd en zo. Maar ja, ik voel het altijd bij elkaar heel lullige ervaring. Terwijl ik had juist een heel positief beeld van Oost-Duitsland. Terwijl door films die ik had gezien en zo op Film International, heel veel Oost-Duitse en Poolse films en zo,
over, daar had ik een beeld van gekregen. Nou ja, die mensen zijn net zoals wij, zitten met dezelfde problemen en dezelfde dingen. En het is een heel raar beeld dat er in de media over wordt opgehangen. Terwijl toen ik er vandaag was, het andere lijf ondervond, dat beeld helemaal weer naar beneden gehaald werd. Dat je inderdaad die stereotype beelden ziet van mensen die in de rij staan voor de vleeswinkel of voor... Nou, noem maar op, of dat je in dat café niet uit eigen beweging even twee tafels tegen elkaar aan mag schuiven, maar dat je dat eerst ordelijk moet gaan vragen. Of ook in die eerste tent waar we gezeten hebben, heel chique, van ja, dat er allerlei mensen met uniformen zitten en zo. En heel bepaald soort mensen die op de een of andere manier, weet je dan, en ook door wat de jongen vertelde, allemaal iets met... de inlichtingendienst te maken hebben of bij het leger zitten of wat dan ook. En ja, dat vond ik allemaal heel, heel erg moeilijk. En ook in die boekenwinkel, dat was dan voor hun de uitgebreidste boekenwinkel van Berlijn. En dan denk je van, nou, daar hebben ze best heel veel literatuur, maar dat is allemaal zo slecht voorzien. En nou, aan nog meer werken van Karl Marx en Lenin of zo heb ik helemaal geen behoefte, maar juist over bijvoorbeeld de Russische film of dat soort dingen, of de Poolse film. En ik had een aantal titels opgeschreven die wilde ik hebben, en dan zegt die vrouw van nee, die zijn er helemaal niet meer. Zo van, ja, er zijn de boeken die voorhanden liggen, of die er nu zijn, daar moet je maar tevreden mee zijn. En voor de rest, ja, is er niks of zo. Terwijl je dan in Nederland bijvoorbeeld zou zeggen van, nou, God, bestel het even voor me of zo, of dan klaar. En nu ja, dat had ik iets. En ook door wat het meisje vertelde, dat als bijvoorbeeld een boek van James Joyce, Ulysses, komt of zo, dat er dan maar 10 exemplaren per grote boekwinkel zijn, en dat iedereen daar dan als een gek op afrent. Terwijl ik denk van, nou, dus, ja, ik vind zo'n ontzettend raar boek, daar zou ik niet zo moeite voor doen. Door allemaal dat soort dingen. Ja, dat vond ik heel moeilijk.
Je straks zei dat je door dan het feit dat je zelf dan zo gepakt werd, en ook daarna dan door die confrontatie met Peter, die dan voortdurend op de rug gezeten werd, nog extra neerslachtig werd. Ik had eigenlijk, geloof ik, precies het tegenovergestelde. Juist omdat ik Peter ontmoet heb en de manier waarop hij dan met die onderdrukking omgaat, dat gaf me eigenlijk dan best nog wel hoop. En dan voelde ik me eigenlijk ook best wel bevrijd om, in die zin van, ja, God, hoe erg het systeem ook is, er zijn altijd mensen of manieren om eraan te ontsnappen. En dat vond ik juist het krachtige ook van die Peter, dat die, nou, die kon er best allerlei grapjes over maken. En die was inderdaad heel ontspannen onder, tenminste, naar ons toe. Ik weet niet hoe het is in normale situaties. Maar dat vond ik juist ontzettend goed. En ja, dat gaf me toch eigenlijk best ook wel een kick. Ja.
Ik vond ook wel, ik had een beetje indruk dat, dat zij, de mensen die vandaag gezien hebben, dat die ja, ook een beetje ons, of juist ontspannen konden zijn naar ons toe. En omdat ze dat niet naar anderen konden zijn, dat ze juist ten opzichte van andere Oost-Berlijners, omdat ze daar ten opzichte van die mensen veel geïsoleerder staan. Dus ja.
Inderdaad, ten opzichte van de rest van de bevolking, echt in een heel geïsoleerde positie zitten. En het blijkt daar, dat viel me ook op, dat met de meeste Oost-Duitse mensen waarmee we hier dan in contact zijn gekomen, en ook dan in Oost-Duitsland zelf, dat die allemaal werkzaam zijn binnen de kerk. Dat blijkbaar toch kerkelijke instanties de enige plaats is of zijn waar je... ja, niet alleen oppositie kunt voeren, maar ook een andere manier van leven in praktijk kunt brengen, toch? Het hoeft dan niet eens een politieke oppositie te zijn, maar gewoon al een gevoel van met mensen omgaan. Dat vertelde ook de vrouw van Peter, Marianne, dat nou, die werkt dan in het huis voor zwakzinnigen. En dan maakt dus ook een vergelijking met de staatstehuizen voor zwakzinnigen. Nou, dat schijnt dan daar echt zo'n beestenbende te zijn. Afgezien dan van een paar modelboerderijen. Terwijl bij de kerk inderdaad nog veel meer vanuit een gevoel van een soort medemenselijkheid gaat. En dat was dus voor hen ook heel belangrijk. En het ging niet alleen om politiek gevoel. Van.
Jammer dat nog zeggen is dat, dat ze houden het ook wel uit, hè, maar zij willen naar het westen, naar West-Berlijn. En ze houdt ook uit met het idee dat zij naar het westen gaan. Maar als zij nou gewoon, als ze nou gewoon niet weg mogen, of wel nog eens een keer in de gevangenis terechtkomen en dan eruit worden gelaten en niet naar het westen gaan mogen, dan breek je dat waarschijnlijk ook, of dan houden ze het waarschijnlijk niet vol of zo. Dus ze hopen nu erop dat ze weg mogen, maar dat is nog niet zo zeker. Of er zit er wel in, maar als dat niet gebeurt, dan ben ik bang dat het ook nog eens beter gebroken wordt of zo.
Ik wil nog wel iets zeggen over wat jij er net zei, van ik heb er heel veel moed uitgeput om juist verder te gaan. Ik denk dat ik dat nu, heb ik dat ook heel sterk of zo. Niet vandaag, toen ik erin zat, was ik ontzettend depressief daardoor of zo. Of dacht ik van nou, ik moet hier absoluut weg. Maar ik heb wel...
Mijn telefoon is nog überwacht, was soll das?
Ja, ja. Ja, ja. Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich denke, dass es im Osten auch sehr gute Dinge gibt, dass die Leute ja mehr miteinander haben und ja sehr gastfrei sind und so weiter. Und im Westen ist es mehr überflächlicher, die Kontakte und so weiter. Ich denke, dass die Leute im Osten ja eine sehr gute Mentalität haben. Das wird, ja, das denke ich. Mit anderen Leuten reden oder mit Thomas? Ja, Thomas.